Im heutigen Katechismus geht es wieder um das Glaubensbekenntnis. Wir hören Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. So beginnt es, das apostolische Glaubensbekenntnis. Jeden Sonntag sprechen wir es in der Heiligen Messe. Und nach diesem apostolischen Glaubensbekenntnis ist auch der erste Teil des Katechismus der katholischen Kirche aufgebaut. Also warum nicht einmal das Glaubensbekenntnis eigens betrachten? In einer kleinen Reihe tun wir das hier. Genauer, Pfarrer Leo Tanner tut das für uns. Der Missionar aus der Schweiz, in der Neuevangelisierung unterwegs, betreibt eine Website, leotanner.ch. Da können Sie das Ganze auch nochmal nachhören und sich viele weitere Vorträge anhören, anschauen, herunterladen, einsetzen, vielleicht bei sich in der Pfarrei, im Gebetskreis. Wer weiß, schauen Sie da vorbei, leotanner.ch. Das Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott. Und heute geht es um den Artikel, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Pfarrer Leo Tanner.
Nach Umfragen ist das größte Hindernis für viele Menschen, um an Gott glauben zu können, die Not und das Leid der Welt. Die vielen ungelösten Warum im persönlichen Leben und in der weiten Welt können uns im Glauben verunsichern und erschüttern. Vereinfacht wird gesagt, entweder ist Gott nicht gut oder er ist nicht allmächtig, sonst könnt ihr dieses furchtbare Leid in der Welt nicht zulassen. Doch was meint denn die Bibel mit dem Wort, mit dem Begriff allmächtig? Dem jüdisch-biblischen Denken ist das Abstrakte fremd. Deshalb ist die Allmacht Gottes nicht als ein abstraktes Prinzip zu verstehen. Gott erweist sich nach dem jüdischen Denken als der Allmächtige, weil er machtvoll in die Geschichte der Menschen eingreift, die Geschicke der Menschen lenkt und weil er die Welt geschaffen hat. Zum Verständnis der Allmacht Gottes drei Aspekte. Erstens, Respekt vor der Freiheit. Gott als Vater sucht eine Beziehung der Liebe zu den Menschen. Liebe ist das Wunderbarste, was es gibt. Liebe zu geben, Liebe zu empfangen, das beglückt uns Menschen. Doch wahre Liebe setzt Freiheit voraus. Und diese Freiheit gab Gott dem Menschen als kostbarstes Gut, das er in allem völlig respektiert. Und so hat Gott dem Menschen die Freiheit gegeben, seinen Willen anzunehmen oder nicht. Und in dieser Freiheit macht sich Gott nun vom Menschen abhängig. In dieser Freiheit schränkt Gott sich selber in seiner Allmacht ein. Unvorstellbar! Der Schöpfer macht sich abhängig vom Geschöpf. Und dieser totale Respekt Gottes vor der Freiheit des Menschen zeigt unsere Würde, aber auch unsere Verantwortung. Denn Gott als Vater will immer und überall, wo er nur kann, Heil und Liebe schenken. So wird Jesus uns bieten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf der Erde. Das zeigt, Jesus möchte, dass die Zustände des Himmels auf die Erde herabkommen und alle das Reich der Liebe seines himmlischen Vaters erfahren. Doch weil eben das nicht automatisch geschieht, darum sollen wir Menschen beten, dass sich möglichst alle Menschen seinem Willen öffnen. Denn sehr, sehr vieles, was in der Welt geschieht, ist nicht Gottes Wille. Der himmlische Vater will keinen Krieg, keine Ungerechtigkeit, keine Unterdrückung, keinen Missbrauch von Menschen mit all den negativen Folgen über Generationen hinweg. Er will nicht das Zerbrechen so vieler Beziehungen mit den vielen seelischen Wunden und Schmerzen. Er will nicht das Elend, er will nicht den Hunger und so weiter. Doch Gott respektiert die Freiheit des Menschen auch dann, wenn das Verhalten eines Menschen Leiden für ihn selbst und viele, viele Unzählige mit sich bringt. Ein zweiter Aspekt zur Allmacht, die Allmacht als Heilsmacht. Gott setzt seine Allmacht ein, um Heil und Segen zu bewirken. Das zeigt sich im ganzen Erlösungsgeschehen. Gott in seiner Allmacht tut etwas, was für uns Menschen unvorstellbar ist. Er bewirkt nämlich das Wunder seiner Menschwerdung in Jesus Christus. Und Gottes Allmacht zeigt sich in der Liebe, wie Jesus sie gelebt hat, in den Zeichen und Wundern des Reiches Gottes. Da kommt Jesus und bringt die Liebe Gottes in die Welt. Und was tut die Menschheit mit Jesus, seinem Sohn? Das absolut Schlimmste. Sie schlägt ihn ans Kreuz und wirft ihn so aus der Welt hinaus. Nun aber wendet Gott in seiner Heilsallmacht dieses schlimmste Ereignis und er wendet es, damit es zum größten Heilsereignis für die Menschheit wird, nämlich zum Ort der Erlösung für alle Menschen. Und Gottes Allmacht zeigt sich weiter in der Auferweckung seines Sohnes, wodurch sich Gottes Lebensmacht als stärker erweist als der Tod. Und Gottes Allmacht wird sich dann einst im Gericht vollends offenbaren. Dann wird er gegen alle Mächte und Gewalten des Bösen die Herrschaft der Liebe endgültig und für immer heraufführen. Und noch ein dritter Aspekt. Treu zu seinen Verheißungen, darin zeigt sich Gottes Allmacht. Dietrich Bonhoeffer schreibt, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Das zeigen drei Stellen in der Bibel, wo gesagt wird, dass für Gott nichts unmöglich sei. Gott hat Abraham einen Sohn verheißen. Doch jahrelang blieb diese Verheißung unerfüllt. Doch Gott ist treu. Und zum ersten Mal hören wir davon, dass für Gott nichts unmöglich sei, als Abrahams Frau Sarah über die Verheißung Gottes, dass sie in ihrem hohen Alter noch einen Erben gebären solle, ungläubig lächelt. Da sprach der Herr zu Abraham: Ist beim Herrn etwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Genesis 18, Vers 13 und 14. Und so geschah es. Als Maria verkündet wird, dass sie den Sohn Gottes empfangen und gebären soll, hören wir zum zweiten Mal, dass bei Gott kein Ding unmöglich sei. Der Engel antwortete ihr: Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Und obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Lukas 1, 35 bis 37. Als Jesus im Anschluss an die Begegnung mit dem reichen Jüngling von der bindenden Macht des Reichtums spricht, fragen die Jünger bestürzt: Wer kann dann noch gerettet werden? Und Jesus sagte: Für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Markus 10, 26 und 27. Gottes Allmacht zeigt sich also darin, dass Gott treu ist und dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Zusammenfassend können wir sagen, die Allmacht Gottes drückt die souveräne Überlegenheit Gottes über jede Situation, über alle Zeiten und Umstände aus. Immer und überall will er die Macht seiner Liebe offenbaren. Kehren wir zurück zur Frage, die wir am Anfang gestellt haben. Entweder ist Gott nicht gut oder er ist nicht allmächtig, sonst könnt ihr dieses furchtbare Leid in der Welt nicht zulassen. Darauf gibt es keine theoretische Antwort für den Verstand. Gott will uns auf einem anderen Weg Antwort geben. Er will Antwort geben, indem er uns die Macht seiner Liebe auf einem konkreten, persönlichen Weg erfahren lassen möchte. So lädt er uns ein: Öffne dich in deinem Warum, Gott. Vertraue ihm deine Situation an. Tue, was er sagt und bitte um sein Wirken. Und dann wirst du seine Liebe und sein Wirken erfahren können. Wie Paulus schreibt, wir wissen, er spricht von einem Wissen. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles, radikal alles zum Guten führt. Römer 8, 28. Denn Gott in seiner Liebe kann in jeder Situation wirkmächtig helfen. Und seine Hilfe zeigt sich nicht nur in greifbaren Wundern, sondern ebenso sehr und noch viel mehr, dass er Trost, Kraft und Frieden schenkt. Dazu sagt Augustinus, Gott erhört dich vielleicht nicht nach deinem Willen, aber er erhört dich zu deinem Heil. Und dieses Heil Gottes umfasst eben nicht nur die Erdenzeit, sondern wesentlich und vor allem auch die Ewigkeit, wo Gott allumfassende Gerechtigkeit für alle schaffen wird. Jeder Mensch stellt sich früher oder später in seinem Leben Fragen wie, woher komme ich eigentlich und wohin gehe ich? Was ist Ursprung, Sinn und Ziel meines Lebens? Eine erste Antwort darauf gibt der Schöpfungsglaube. Der christliche Glaube bekennt sich zu Gott als dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Im großen Glaubensbekenntnis beten wir, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Die Schöpfung wird in der Bibel als erstes universales Zeugnis der Allmacht Gottes verstanden. In der Schöpfung tritt Gott aus seinem innergöttlichen Leben heraus. Er hat sich entschieden, alles ins Dasein zu rufen. Und dieses Heraustreten geschieht durch seinen Sohn, der im Prolog des Johannesevangeliums als Wort, als Logos bezeichnet wird. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geschaffen worden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Johannes Vers 1 bis 3. Und Paulus schreibt, in ihm, Jesus Christus, wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Kolosser 1, 16. Der Schöpfungsbericht auf der ersten Seite der Bibel beschreibt die Schöpfung nach dem damaligen Weltbild. Er beginnt mit den Worten, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Himmel und Erde ist ein Ausdruck für alles, was existiert und bezeichnet einfach die gesamte Schöpfung. In unserem menschlichen Empfinden bezeichnen wir mit Erde das irdische, vergängliche, die sterbliche Wirklichkeit und mit Himmel verbinden wir oft die unveränderliche, ewige Wirklichkeit. Hier aber ist mit Himmel und Erde die gesamte, von Gott geschaffene Wirklichkeit gemeint. Im Anfang schuf Gott. Für uns Geschöpfe ist dies ein zeitlicher Anfang. Einmal habe ich begonnen zu leben. Einmal hat das Universum begonnen, vielleicht vor 15 oder mehr Milliarden Jahren. Doch Gottes Schöpfungsakt geschieht für Gott nicht in der Zeit, vielmehr erschafft Gott erst die Zeit. Aus freier, souveräner Entscheidung setzt Gott durch sein Wirken einen absoluten Anfang. Das hier verwendete hebräische Wort Bara erschaffen, wird ausschließlich für Gottes Schöpfertätigkeit verwendet. denn nur Gott kann ins Dasein rufen. Wir glauben an den Gott, der das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Römer 4,17. Unsere große Schwierigkeit besteht darin, dass wir kein Anschauungsbild von dem haben, was es heißt, dass Gott Schöpfer ist. Wir staunen heute über alles, was wir Menschen mit der Technik erreichen können. Wir bauen Flugzeuge und wir können per Mausklick einen Film mit Musik in wenigen Sekunden durch die Luft nach Asien schicken. Einfach unvorstellbar. Faszinierend, was wir Menschen alles können. Und wir können noch vieles, vieles mehr. Dieses Können der Menschen, dieses Können der Technik fasziniert und fesselt viele Menschen. Und dennoch, alles, was wir Menschen machen können, sind nur Veränderungen. Auch die größten technischen Wunderwerke sind nur neue Zusammensetzungen von Bestehendem. Wir Menschen können nur Bestehendes verändern. Niemand von uns kann auch nur eine Winzigkeit aus nichts ins Leben, in die Existenz rufen und so eben erschaffen. Auch die außerbiblischen Schöpfungsmythen gehen davon aus, dass ein Gottwesen aus bereits Vorhandenem diese Welt gestaltet hat. Die Schöpfung aus dem Nichts, die absolut souveräne Schöpfertat, wie sie die Bibel bezeugt, ist religionsgeschichtlich einmalig, einzigartig. Der Glaube an Gott, den Schöpfer, sagt, dass die ganze Welt, das ganze Universum, Sonne, Mond, Sterne, Wind, Meer und alles, alles, was es gibt, keinen göttlichen Charakter haben. So stecken hinter den Geschöpfen von Sonne, Mond, Sternen, von Bäumen und Quellen nicht irgendwelche Götterwesen mit mythischen oder magischen Kräften, sondern das, was der Schöpfer in sie hineingelegt hat. Der Glaube an den Schöpfer sagt weiter, Gott und die Schöpfung sind voneinander getrennt. Gott ist der Schöpfung ein Gegenüber. Er ist nicht ein Teil des Geschaffenen. Während wir kommen und gehen, während alles in der Welt entsteht und vergeht, steht Gott unabhängig von Raum und Zeit. Er ist einfach da. Er war immer da und wird immer sein. Er ist der geheimnisvolle Ursprung, aus dem alles kommt. Gott ist ewig, währenddem die Schöpfung einen Anfang und auch ein Ende haben wird. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Heute müssen wir sagen, die Schöpfung ist noch im Gang, sie ist dynamisch, sie ist unterwegs. Durch das Fortschreiten unserer Technik und die Verfeinerung der Messinstrumente entdecken wir die schwindelerregende Größe des Universums mit Tausenden von Galaxien, ein Universum, das sich immer noch ausdehnt. Über 15 Milliarden Jahre sei das Universum daran, sich auszubreiten, sagen uns Wissenschaftler. Und wie uns Atomphysiker sagen, scheint sich im allerkleinsten Bereich hinter den organischen Zellen und Zellkernen innerhalb der Atomwelt dieselbe Struktur zu wiederholen, die wir im riesigen Universum vorfinden. Elektronen kreisen in ihren Bahnen um den Kern des Atoms. Die Schöpfung ist nicht etwas, was Gott einmal geschaffen hat und nun sich selbst trägt. Sie existiert vielmehr, weil Gott sie beständig im Dasein erhält und nicht ins Nichts zurückfallen lässt. So lesen wir im Hebräerbrief, Jesus Christus trägt das All durch sein machtvolles Wort, Hebräer 1,3. Und im Kolosserbrief, die Schöpfung hat in ihm, Jesus Christus, Bestand, Kolosser 1, 15 bis 17. Die Schöpfung ist also dauernd von ihrem Schöpfer abhängig. Der heilige Augustiner spricht in diesem Zusammenhang vom fortdauernden Schöpferwirken. Damit will er sagen, Gott erhält seine Schöpfung. Er bewahrt, entwickelt sie und führt sie kontinuierlich weiter. Gott führt sein Werk zum Ziel. Dieses fortdauernde Schöpferwirken nennen wir auch die Creatio Continua. Damit ist auch klar, Gott verliert das Interesse an seiner Schöpfung, an seiner Welt und an den Menschen nicht. Er liebt alles, was er so wunderbar geschaffen hat. Die beiden Schöpfungserzählungen in der Bibel wollen keine wissenschaftliche Exaktheit und Objektivität vermitteln. Sie sind aus dem Blick gläubiger Menschen geschrieben. Die erste Schöpfungserzählung der Bibel, Genesis 1, Kapitel 1 bis 2, Vers 4a, ist in der Zeit des babylonischen Exils entstanden. Erstaunlich sind die großen naturwissenschaftlichen Kenntnisse des oder der Verfasser, denn es werden die Stufen der Evolution im Großen und Ganzen folgerichtig aus der Naturbeobachtung abgeleitet und das über 2500 Jahre vor Darwin. Ebenso sind bereits erste Anzeichen der Evolution angesprochen, wenn es heißt, dann sprach Gott, das Land lasse Grünes wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen mit ihren Samen darin. Und dann sprach Gott, das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Tieren des Feldes. Genesis 1, 11 und 24. Die heute am weitesten verbreitete Theorie über die Entstehung der Welt und des Universums ist die Urknalltheorie. Eine unglaublich dichte Materie begann in einem riesigen Knall auseinanderzudriften, aus deren langen Zeiträumen sich nach und nach der jetzige Zustand von Erde und Universum entwickelte. Bei der Theorie des Urknalls taucht unweigerlich die Frage auf, und was war vor dem Urknall? Denn Evolution setzt immer schon etwas voraus, was sich verändert und entwickelt. In einem großen Park in London hielt ein Atheist eine Rede. Er griff den christlichen Glauben an und nannte einige Gründe, weshalb die Welt einfach aus sich heraus entstanden sei. Da warf ihm ein Zuhörer eine überreife Tomate mitten ins Gesicht. Verärgert wollte er wissen, wer diese Tomate geworfen habe. Darauf rief einer aus der Menge, keiner, sie hat sich von selbst in Bewegung gesetzt. Wir können natürlich darüber jetzt schmunzeln, aber es ist eben tatsächlich so, es muss etwas oder ein jemand da gewesen sein, der bewirkt hat, dass es zum Urknall kommen konnte und der in diesen Urknall all die Gesetzmäßigkeiten und Programmierungen hineingelegt hat, dass daraus das Universum und unsere Erde entstehen konnte. Der Glaube an den Schöpfer sagt, dass Gott diese Entwicklung initiiert und begleitet und auch eingegriffen hat. Wir können sagen, Gott schafft die Dinge so, dass sie bei ihrer eigenen Entwicklung mitwirken können. Wir können sagen, recht verstandener Schöpfungsglaube und recht verstandene Evolutionslehre stehen sich nicht im Wege. Beide recht verstanden ergänzen sich. Die Erschaffung des Menschen am sechsten Tag ist in der ersten Schöpfungserzählung der Höhepunkt. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Genesis 1, 27. Gott schuf also den Menschen. Das heißt, der Mensch ist von Gott gewollt. Er kommt direkt aus dem Herzen Gottes. Jeder Mensch ist von Gott her ein Kind der Liebe, ein Geschenk Gottes für die Welt. Denn Gott hat den Menschen als sein Abbild geschaffen. Ein Jugendlicher kommt aus der Schule und sagt, du Mama, du hast mir immer gesagt, dass der Mensch von Gott geschaffen sei. Doch der Lehrer in der Schule sagte heute, dass wir Menschen vom Affen abstammen. Darauf kann die Mutter sagen, unser Körper, den wir über die Eltern durch viele Generationen empfangen haben, könnte sich aus dem Tierreich entwickelt haben. In Klammer gesagt, es gibt heute aber ganz andere Theorien, die das widerlegen. Doch das Abbild Gottes sei unsere Originalität, unser Ich, wir können dem auch Seele sagen, hat Gott ganz persönlich im Akt der Zeugung unserer Eltern geschaffen. Dort hat er etwas von sich selbst in uns hineingelegt. So ist der Mensch, und zwar nur der Mensch, als Abbild Gottes geschaffen. Damit hat er etwas, was alle anderen Geschöpfe nicht haben. Er ist eine Person, und zwar einer persönlichen Beziehung zur Gemeinschaft mit Gott fähig und auch berufen. Und das ist seine größte Würde. Und weil in jedem Menschen, unabhängig von seinem Alter, seinem Geschlecht, seiner Rasse, seinen geistigen und körperlichen Fähigkeiten, seiner Religion oder Hautfarbe, etwas von Gottes Herrlichkeit aufstrahlt, ist das Leben jedes Menschen heilig und unantastbar. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen, denn als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht. Genesis 9, 6. Da zeigt sich dieses Heilige des Menschen von Gott her. Und da zeigt sich auch der tiefste Grund für die unzerstörbare Würde eines jeden Menschen. Als Abbild Gottes ist der Mensch das einzige Wesen, das Gott entspricht, das Gott hören und ihm antworten kann. Er ist als Partner Gottes geschaffen, berufen zur Gemeinschaft mit ihm. So bezieht der Mensch als Geschöpf und Abbild Gottes seine Identität von Gott her. Erst in der Anerkennung Gottes und der Gemeinschaft mit ihm wird der Mensch ein wirklich menschlicher Mensch. In der ganzen Schöpfung kommt dem Menschen eine einzigartige Würde zu. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Psalm 8,6. Wenn Sie sich klein oder armselig fügen, dann lesen Sie diesen Satz. Du bist mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und im Vers 7, du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt. Herrschen deutet auf die schöpferische Kraft, auf die unerhörte Verantwortung hin, die Gott dem Menschen geschenkt hat, eben auch über sein Werk, die Schöpfung. Und von diesem Auftrag spricht dann weiter auch der Schöpfer, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und erwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Genesis 1,28. Seid fruchtbar. Der Mensch ist berufen, mit Gott, mit Schöpfer zu sein. So entsteht das Neue, das mit einem neuen Menschenkind in die Welt tritt, so, dass einerseits die Eltern ganz Ursache sind, indem sie auf ihrer Ebene alles beitragen, was ihnen eigen ist, und andererseits Gott ganz Ursache ist, der nämlich erschafft, was nur der göttliche Schöpfungsakt vermag, nämlich eine neue Person zu erschaffen, unsterblich in ihrer Seele, einzig in ihrer Berufung vor und zu Gott hin. Gott hat Himmel und Erde, die sichtbare und unsichtbare Welt erschaffen. Und er gab allem, was er geschaffen hat, eine Ordnung, eine bestimmte Aufgabe. Der Materie, den Pflanzen, den Tieren, den Menschen und den Geistern der unsichtbaren Welt. Der Schöpfer schenkt den Geschöpfen damit nicht nur die Existenz, sondern auch eine Aufgabe und einen Dienst. Gottes Geschöpfe werden Mitschöpfer, indem er ihnen die Fähigkeit zu einem Wirken gibt. So können wir kreativ sein und im Zusammenspiel der verschiedensten Kräfte und Gaben der Dienste der Schöpfung entfaltet sich das Leben der Schöpfung zum Segen. Und wir nennen dies die gute Schöpfungsordnung, wie Gott das Zusammenspiel alles gemacht hat. Und hier gab nun Gott den vernunftbegabten Geschöpfen, den Engeln und Menschen die Freiheit, die ihnen zugedachte Rolle mit den entsprechenden Aufgaben und Diensten anzunehmen oder abzulehnen. Und diese Freiheit, so lehrt es uns die Offenbarung des Johannes, wurde von einem Teil der Engel dahingehend missbraucht, dass sich diese gegen die ihnen zugedachte Rolle im Schöpfungsplan entschieden haben. Einige Engel, unter ihnen der machtvollste Engel Luzifer, das bedeutet Lichtträger, lehnten sich gegen Gott auf. Sie widersetzten sich Gott und seinem Plan, was zum Engelsturz mit verheerendsten Folgen führte. Aus Engeln, aus guten Geistern, wurden Dämonen, böse Geister. Und während die guten Geister Gott verherrlichen und seiner Heilsordnung dienen, bekämpfen die bösen Geister Gott und seine Heilsordnung. Und das führt nun zu dem, was wir im dritten Kapitel in der Bibel lesen, nämlich, dass durch den Einfluss der Schlange, das heißt des Teufels, des Luzifers, die Menschen verführt wurden und Gott ungehorsam wurden. Die Menschen wichen so von ihrem schöpfungsgemäßen Plan ab und dadurch kam das Böse in die Schöpfung hinein. Durch diesen Einbruch der Sünde wurde das Zusammenspiel in der ganzen Schöpfung zerstört, was sich einerseits in Naturkatastrophen, dann aber im Leid, in der Krankheit, in all dem Bösen, was in der Welt geschieht und auch in dem Tod und vielem, vielem anderen zeigt. Und dennoch erstrahlt in der Schöpfung nach wie vor etwas von Gott auf. Dazu eine Geschichte. Ein französischer Gelehrter durchstreift die Wüste mit einem gläubigen Araber. Beim Sonnenuntergang kniet der Araber nieder und betet. Da fragt ihn der Gelehrte, was machst du? Ich bete, ist seine Antwort. Zu wem? Fragt er weiter. Zu Gott. Ja, hast du Gott denn jemals gesehen, angefasst, gefühlt? Nein, gibt der gläubige Araber zur Antwort. Dann bist du aber ein Narr, gibt ihm der Gelehrte zur Antwort. Als am nächsten Morgen der Gelehrte aus dem Zelt kriecht, sagt er zum Araber, da muss diese Nacht ein Kamel ums Zelt gelaufen sein. Da leuchteten die Augen des Arabers auf und er fragt, haben Sie es gesehen, angefasst, gefühlt? Nein, gibt der Gelehrte zur Antwort, dann sind Sie aber ein sonderbarer Gelehrter. Dieser aber rechtfertigt sich, aber man sieht doch die Fußspuren um das Zelt. In diesem Augenblick geht die Sonne in all ihrer Pracht auf. Der Araber zeigt in ihre Richtung und sagt, was Sie dort sehen, das sind die Fußspuren Gottes. So wie ein Kunstwerk auf den Schöpfer hinweist, so weiß die ganze Schöpfung, die Blumen, die Berge, die Pflanzen, die Tiere, all das weist auf Gott hin. Und so ist in vielem, wenn wir die Augen offen halten, eine Offenbarung Gottes verborgen und oft auch eine Botschaft Gottes. Im Buch der Weisheit lesen wir, Weisheit 13,5, von der Größe und Schönheit der Geschöpfe lässt sich auf ihren Schöpfer schließen. Etwas von diesem Staunen, einfach über Gott, über die Schöpfung, erfahren viele Eltern bei der Geburt ihres Kindes. Sie sagen, das ist ein Wunder. Das Kind ist da und alles funktioniert. Sie haben außer ihrer Liebesbegegnung eigentlich nichts dazu beigetragen. Und jetzt haben sie dieses wunderbare Geschöpf Gottes in der Hand. Alles ist da. Und da erahnen sie etwas vom großen Geheimnis des Lebens, das hinter uns da ist, das in allem verborgen ist. Wenn ich manchmal am Abend müde und vielleicht auch ein Stück weit resigniert und enttäuscht von einer Aufgabe zurückkomme, und dann sehe ich den Sternenhimmel, diese Größe, diese Weisheit, diese Macht Gottes, dann überkommt mich einfach ein Frieden und eine Ruhe. Dieser so große, wunderbare Schöpfer Gott, dieser hat alles, alles in seiner Hand. Und noch ein letztes zur Berufung des Menschen. Ignatius von Loyola schreibt in seinem Exerzitienbüchlein Geistliche Übungen Nummer 23. Der Mensch ist geschaffen dazu, Gott unseren Herrn zu loben, ihm Ehrfurcht zu erweisen und zu dienen und damit seine Seele zu retten. Als einziges Geschöpf kann der Mensch bewusst Gott als seinen Schöpfer anerkennen und ihm die Ehre geben und ihn loben. Da zeigt sich das, was Paulus schreibt: Wir sind zum Lob seiner herrlichen Gnade bestimmt. Das heißt, wir werden dann zutiefst eins mit unserer innersten Berufung, wenn wir Gott die Ehre geben, ihn rühmen und preisen. Denn, wie der Katechismus der katholischen Kirche in der Nummer 294 schreibt, die Welt ist zur Ehre Gottes geschaffen.
Das war Pfarrer Leo Tanner aus Jonschwil in der Schweiz mit seinen Betrachtungen zum Glaubensbekenntnis, zum apostolischen Glaubensbekenntnis, dem Credo. Wenn Sie das nachhören möchten, ganz einfach leotanner.ch ist die Homepage von Pfarrer Leo Tanner, leotanner.ch. Da finden Sie viele weitere Angebote, Vorträge, die Sie sich anhören, anschauen können, downloaden können. Leotanner in einem Wort.ch. Hier geht's jetzt um 17.15 Uhr weiter mit der Reihe zum Nachdenken. Bleiben Sie dran, viel Freude hier im weiteren Programm. Wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.